Hi.
Hello and welcome to Common Voices Radio. Today's show is a collage of different stories and perspectives from our community. We will begin with the first episode of a brand new podcast series created by one of our colleagues, Shauna, and her cousin in Singapore. Their conversations connect their experiences across countries and cultures, and you'll be able to hear a new episode every 2 weeks during the Common Voices broadcasting time. Next, we'll revisit a film event that took place last week at the Alte Musikschule in Halle. Our colleague Bashir screened a Kurdish film, followed by an open discussion and exchange with the audience about the themes and experiences raised by the film. In the second hour, we'll feature a rebroadcast from our neighbors at Radio Connection in Berlin. This powerful program explores the lives, struggles, and resilience of Afghan journalists after the Taliban returned to power. Yeah, we hope you enjoy today's program. Thanks for listening, and don't forget to tune in again next week for more stories from Common Voices Radio.
Sikravanga, Sikravanga. Sisters Nadago, start already!
Vanakkam and welcome
to Sisters Nadago.
We're two cousins, one in Germany,
one in Singapore, try to make sense of life
with one WhatsApp call at a time. I'm Shauna, UK born, to Singaporean Tamil parents. And to make my where are you from question even more complicated, I decided to move to East Germany, where nudity feels just as common as a potato salad.
And I'm Radhi, born and bred in Singapore, where life is efficient, fast, and highly productive, and where nudity in your own home is actually illegal. The neighbors can report you for indecent exposure.
We're in our 30s.
And 40s.
Unmarried.
Child-free.
And apparently a topic of discussion at every family function.
Though they've actually stopped with me because I'm already 40.
So, today's episode is called Idli and Independence. So, cuz, do you want to explain what exactly is Idli?
Okay, so Idli really is the pride of Tamil people, okay? It's basically a superfood, I would say. And it's fermented rice cakes and they are steamed. I know you love Idli.
Yeah.
Tell us about how you eat Idli.
Oh my god, so I feel like there are two types of people in how they eat their idli. And I'm really the person who soaks my idli in the sambar. Sambar is a bit like a dal kind of thing, if those of you don't know. And I soak it so it's really in this like liquidated form, as if it's like baby food. And then I put the chutney on top of it and it's just this like delicious liquid gold. 100%. And
yeah,
just talking about it is making my mouth water. Like,
I know. And for those of you who want to know a little bit more about idli, it's actually really small. It fits on the palm of your hands and you steam it and it's like a little cake, but it's made out of like fermented lentil and rice. So when Shauna says that she needs to like soak it in the gravy, that's how some of us eat it. But sometimes I like the demure, dignified way of eating it. I like, you know, pinch off little bits and I dip it in like gunpowder, like edible gunpowder, of course.
Okay, gunpowder is like, it's this.
Yeah, no, no.
No, no, I think people here will not understand. It's not gunpowder. It's this like, you know, chili powder type of thing.
Chili powder.
It's chili powder.
Gunpowder.
Yeah, but it's chili powder.
It's actually dried spice.
It's dried
that
spices.
Has been blended. Yeah, it's like dried spice that has been blended. And then people eat it with like oil, you know. So we dip it a little bit in there and eat it. It's a staple in Indian households, actually. We eat it for breakfast, lunch, and dinner.
Yeah, honestly. And you know what is even more amazing? It's like amazing for your gut health. Like, because of all the fermentation, it's like a natural probiotic. for your gut. And yeah, since I've moved to Germany, my gut has really missed out on my kind of gut food that I loved so much, and this was definitely one of them.
Idlis are really cheap. It's a common man food. It's a rich man food. It's totally an equalizer. Everybody has idlis. There are people who hate it with a passion, but we don't like them.
No. And you know, like, okay, so one more thing about idli. You have to eat it with your hands. Like, guys, firstly, if those of you who want to Google and are curious what exactly are these two talking about, it's spelled I-D-L-I, idli. And then you'll see this like white spongy thing. And honestly, delightful. And if you get a chance, if you're living in Germany, if you're in Halle, it's hard to find a South Indian restaurant. Trust me, I've looked. But in Berlin, Frankfurt, there's a chain called Sadovan in Bavan. And there you can find your idlis. I've introduced a lot of my friends in Halle to this.
Eat it with your hands, like throw out the cutlery.
Throw it out. Don't need that. Just wash your hands before and after. That's part of the code.
Exactly.
Yeah, so why did we talk about idli? Because our episodes are going to be, our titles are going to be with food and with a topic. And today's episode is idli and independence. Hence, we will explain a little bit about what is part of Tamil culture is in part of our cooking. And we have a lot of amazing dishes, which I think a lot of the world still don't know. And what is really crazy is it's vegan without the tag of veganism, you know?
Yeah, it was vegan before they even knew what vegan was.
Exactly.
And, you know, a lot of people, like, they know butter chicken, they know chicken tikka, but, you know, that's not all there is to that.
And it's not, you know, South Indian either.
Yeah, it's not. So, you know, it's like we have our proteins, we have our carbs, and we have our fermented foods. So, yeah, this is what this segment's all about.
Yeah, so we really wanted to give a taste of Tamil culture through our episodes. And we thought collaborating one Tamil cuisine, food with, or dish with a topic is kind of our program structure. Maybe I should have said this beforehand, but
It's okay.
So the second part, now you guys have all heard about idli, and I hope your mouth is watering and you've also Googled what idli is. We want to go into independence. So my cuz Ruddy here is living in Singapore. She has her own place, which is a really big thing for a single woman in Singapore. Like, seriously. Big it up. And you know, Indian culture, if you don't know much, it's very collectivist. It's about family. Yes. In Singapore,
it's very tribalistic.
You stay with your family until you get married. Like, it's crazy if you don't come from a culture like this.
And even after marriage, there are many people who choose to live with the multi-generational home. So, you know, they live with their parent-in-laws or they live with their parents, you know, like many people do that. And they do that till their children get married. So, you know.
Yeah, it
still happens,
It happens and, like, you know, it works for a lot of people and that's great. But as two cousins who, from our family traditions, have kind of chosen different paths, I would say. It definitely catches some attention and conversation. Our parents are very flexible and a little liberal in that sense.
Bless them for being Bless them.
So we want to talk about a bit of independence. And cuz, what does independence mean to you?
For me, in a very literal way, it means having your own space and just being able to, like, be what you want to be in your own space, do what you want to do without anyone, like, watching you, no surveillance internally or externally. And, you know, just kind of like, you know, if you want to cry in your space, you cry. If you want to laugh in your space, you laugh. So physically, independence is to have that space where you can just be you. In other ways, independence for me is like financial independence, so that I don't feel guilty about spending money. This is my money and I get to do what I want to do with it.
Mm-hmm.
Yeah, that would be another way of being independent. And also independence in terms of like mobility, like, you know, I want to be able to like go and travel wherever I want to travel and not, you know, depend on people to like get things done for me. Like, so that would also be independence, I guess. Yeah. What about you?
Yeah.
Independent.
I guess so. You know, it's something I was actually like craving for already from probably 14, and started working at my first ever like job as a weekend job in a jewelry shop. And that was a huge independence for me to have this financial freedom at 16 to buy my own things. Like, yeah, I was very happy about it. And then I got to buy my little 1991 Polo and got my license, and then I could just drive everywhere. So that was just, yeah, a huge part of independence, I think, I started off with. And honestly, this whole, in everything I've done kind of keeps increasing my autonomy over independence. And it actually all just links to freedom for me. Like, what can I do for myself without this need to constantly check with others? And even like moving abroad, studying abroad, it was, I didn't really have to rely on anyone or check with anything. As long as I got the grades, I had some financial security for myself to get there, could find some job when I'm there. It was always like I could be on the move doing my thing. So yeah, it's like, I think it's also like a big privilege to have this independence. Like, I'm very grateful for it, but also sometimes it's a bit of a weakness, because letting people in and then having to communicate and compromise, like, especially in relationships. I'm in a relationship and, you know, I'm learning how to be more sharing and co-independent in this, and not more like codependent with my partner, and sharing and being there for each other rather than taking things on myself. And that's a learning curve, you know? And I think going for like 15 years, 18 years of being very independent yourself,
yeah,
to really having to communicate in relationships of this more codependency, it's a progress.
Yeah, I mean, I think it's really true. Like, to me, I think my independence is both a strength and a weakness. Because, you know, when it comes to like relationships, you know, when it comes to friendships, I'm not in a relationship right now. I'm very single.
Single, like, you know, and ready to mingle.
Yeah, sure. I can mingle. So, you know, like, I was just like thinking about how, you know, like, it's difficult for me in a relationship sometimes, because you just like your independence so much. But, you know, in sometimes in a relationship, it's okay to relax the independence a little bit, I guess.
Mm-hmm.
You know, because like just develop that kind of like dynamics with your partner, I suppose. So I do realize that my independence can be both a strength and a weakness. And also, you know, now that I've turned 40, the milestone age, I'm beginning to think about the latter part of life. And I'm like, what if one day I don't have this independence? Am I gonna, like, you know, crumble? And am I gonna, like, you know, dissolve? Like, will I be able to let someone in to, like, maybe, like, care for me? You know, like,
yeah,
you know, that kind of thing. So, like, because independence is also very physical. Like, you know, mobility is independence.
Definitely.
Right? So, yeah, and, you know, with aging and with the way health goes right now and unexpectedness of health, it's like, yeah, I worry. Like, it is a fear. I love my independence. I wouldn't trade it for anything else. But I also know that it is a hurdle. It could become a hurdle. And it would be also a challenge, you know, at some point, maybe. I don't know. But, yeah, it's pretty profound. It's pretty complex.
Yeah, No, it really is. I agree. And you have it, you do hold on to it. But then that's not the whole of life, right? Life is also about being there for one another and having this kind of dependence on other people when things aren't going great for you. And that is something I'm definitely learned in this relationship on asking for this help, relying on people more. And also moving abroad, there's a lot of stuff you actually need a lot of support with that you kind of can't do on your own. Paperwork, for example, for any of you out there who also have to deal with Ausländerbehörde, which is the immigration office in Germany. All this kind of stuff. Translation support at times, like, wow. It's something I've really had to kind of bite the bullet and have to deal with asking help a lot more, and kind of putting the ego aside of not being the one who's going to be helping others. So it's been a very interesting journey. Like, I'm here for, going to be 7 years this year, which is actually crazy to think.
You've done great, though. I mean, I'm biased, you're my cousin and all, but you've done great.
You're great.
Thank you. We got lots of support in our show, okay? Just bear with us.
There's a lot of love to give for one another and for everyone else out there.
Exactly. We are independent and generous.
Yes. I definitely think this independence has been a strength of me, but I've also learned to like let it go a bit. So I think it's an ongoing journey. But yeah.
It is. It definitely is.
And actually, speaking about independence, we want in our episodes as well to give you a bit of music taste from Indian artists that we love and want to share their talents with.
Yeah. Today's artist, I love her. Her name is Dee, and she's really cool. She's an independent artist, but she's also sung in many, like, Tamil and South Indian cinema songs, but she's also been branching out into independent music. So today we've got a track for you, and she's a Sri Lankan Tamil singer. She lives in Australia, and she wrote us a song about staying in touch with your roots. And
and the song is called "I Wear My Roots Like a Medal."
Enjoy.
Car key ain't my color. Generational trauma, fear and rest of the mental dilemmas weighed heavy on me. I didn't know how to make it stop. I didn't know how to make it stop. I didn't know how to make it stop. It was another night catching a red eye. I met a girl named Karma. She said, travelers keep the light. That's the way to baggage drop. Leaving no footprints behind. For the first time I tasted freedom. Abandoned the baggages, never went to claim them. My past is written on my body, my future is all in my mind. My past is written on my body, my future is all in my mind.
Welcome back. We hope you enjoyed the song of D. Big shout out to D. Big fans.
Amazing, right? Her voice is just so unique. We love her.
We do. And if you want to check her out, yeah, the spelling is D-H-E-E-D. Our next part of our segment is called Tervia, and Tervia is a very special Tamil word. Our Tamil listeners out there, you will know this, you use this, you hear this, but for the others, let's explain a bit. What does this mean?
Okay, so the root word for Tervia comes from the word teve, or in colloquial Tamil, teve. So like teve just means necessary or a necessity. So when you say Tevya, it means, is it necessary? Is this even a necessity at this point? Do we need this in our lives right now? You know, that kind of vibe. So you get that now, I hope. And I'm sure we all have our Tevya moments. And Shauna and I have multiple Tevya moments in our conversations. And we've kind of trademarked the tone with this word, Tevya.
Yeah, it's really part of our regular check-in conversations of what's been going on. And you're like, oh my God, I did this. Tervia. Or someone said this to me. Tervia. So I don't go to Singapore often. But when I do, there is a bit of a talk sometimes because, you know, it's the foreign return. She's coming back, whatever that means. And I like being on the beach, I like swimming a lot, so, you know, I get darker. And there's a whole episode we can do about colorism in the Asian, South Asian context. We won't do this now, but yeah, I get darker and I'm in Singapore, and then...
Yeah, that's another episode.
Yeah, and literally I'll get like an auntie saying to me, hey, Shauna, romba karpu poeta, yenna aji. Yeah. And it basically means like, oh my God, Shauna, you've got so black. What happened to you? As if it's some kind of end of world situation. And I'm like, Tervia.
It is offensive. Yeah.
And it's really, and then there's also a song in Tamil song like Karapita Yenika Pidichi Kalaru. And it basically means like black is my favorite color.
Black is my favorite color.
And I would just sing that back at them because honestly, cannot be asked. But this is an example also of a Tervia moment that I have come across often going back home to the aunties. But Kaz, you were going on about before this recording, you had a Tervia moment today.
Yeah,
please share. I'm excited to hear.
My Tervia moment is highly existential. So everyone knows, okay, not everyone, now you guys know it as well. I'm a teacher and I teach English in Singapore and I teach teenagers. You know how pesky teenagers get, right? So yeah, I deal with pesky teenagers for the last what, 13, 14 years? I don't know. I've lost count. So now what happened today was I thought my lesson was at 1:45 p.m. But actually, it was at 12:45 p.m. because, you know, we've just come back from our summer holidays and the timetables have changed. So I'm just getting used to the routine right now. And oh, my Lord, I was at my desk and I get a text from a student. And by the way, they shouldn't be using their phones, but thank God they did. So they texted me and they said, Miss Rathi is supposed to be in class, be waiting for you. And they send me a group wifi, like all of them waiting eagerly for me as though, you know, they're such great learners. And I was like, oh my Lord. And so I ran. And you know, my school's a fancy schmancy school. So it's like 10 stories high. And I have to run up to the 8th floor from the 6th floor. Okay, not too bad, I know. But it's a lot. So I ran up and I was panting and, you know, like really exhausted. And when I reached the class, and let me tell you this for contextual information, when they are late for my class, I lock the doors.
No.
So, yeah. So you can guess what happened right now. I would lock the doors and they would run to my class and they would stand outside. And they would beg and they would say sorry. And after they say sorry and look apologetic, I open the doors and let them in. So yeah, these coconuts locked the door. Oh my God. And you know, they were like standing on the other side, looking at me through that little small glass panel, which is on the door for security purposes. And they were peeping through it and going like, no, not letting you in. And, you know, like, I cannot act this out because it's all oral and auditory right now. But then the thing is, I would fold my arms and I would point my index finger at them and wag it at them to say no. And they did the exact same damn thing, mocking and mimicking me. Oh, my God. That was my caveat. Why did I choose this bloody profession to deal with this pesky teenagers day in and day out? It was my Tavia moment, and I had to stare them down, and they kept me out for like a good like 20 seconds.
Because I thought you were going to say like 20 minutes. Oh my God.
No, 20 seconds because their assignments are due tomorrow. They're scared I'm going to dock them up. So they were like, okay, we better let her eat. Anyway, the assignments are due tomorrow. And then they opened the door and they were like, oh, you're late for class. And I'm like, okay, y'all, you can shut your trap, you know.
Oh my God. This is honestly just comedy gold, like being a teacher and hearing your stories. But it sounds like karma went round with what you did to them, you got it back.
Tavia? Tavia comment.
Romba Tavia situations in Gerku.
Tavia this comment. It is not karma. You see, it's very simple, okay? It's Tavia for me because I didn't do this intentionally. They intentionally come late for my class. Mine was a genuine mistake.
But hey, maybe they have some genuine mistakes as well.
No, they don't.
No, 100% not.
100% not, you know? They are like just like, you know, hanging out in the loo together, you know? So that is also their Tavia moments, you know? So yeah, that's what Tavia is. Is this really necessary? Do I need to choose a profession where I deal with pesky teenagers and their, you know, attitudes? Is it really necessary that these teenagers need to hang out in the toilet right before my class and become late? Tavia.
You know, they're having their adolescence dramas, all these problems, and this is like a theater school, right? So really, it's there's a lot of drama.
It's an art school, yeah. It's a school with the arts, you know. Like, so they just, oh God, I've revealed the name of my school. Jeez.
Uh oh. Nah, it's fine. But yeah.
So yes, that's my Tavia moment.
That's your Tavia moment. Ah, oh, that is honestly so funny. I'm just picturing these like 13-year-olds locking you out of your class. 16.
They're not even that young. They're almost adult.
Almost.
They're almost legal. Yeah, but they were, okay, I gotta admit, they were quite funny. It was quite cute. And I thought it was, and I did laugh, but you know, it takes a lot for them to do that because I'm a bit of a disciplinarian. So they kind of scared of me. So today they really pushed it. But I was like, okay, that's funny actually. And it is my fault. So yeah, Tavia.
Yeah. Yes. So this is how the Tavia segments would go. We also actually wanted to see if you were interested in sharing your Tavia moments. Because we will do these episodes twice a month is the plan, we're thinking.
Yeah.
And we also want to say, like, thank you to Common Voices for giving us a space in their segments.
Thank you, Common Voices.
Thank you.
Nandri. Let's do it in Tamil. Nandri, Common Voices.
Nandri. Better?
Yes, better.
Yeah, so if you have stuff to share on your Tavia situations you've gone day to day, like, this is the time to share it with us. We still need to create an email account.
Yeah, sisters, think about the Tavia moments and we'll get back to you in the next episode about the email account.
Exactly, in the next episode.
Yeah, this is a bit of a moonlighting for me at the end. You know, I don't get paid for this anymore. What is the opposite of moonlighting? You know, what is moonlighting without payment?
Free work, voluntary.
Yeah, volunteering work, because just for the fun of it. So, yeah, we take time to make our emails.
Yeah, this is, we have some organizing still to do. This is the first ever episode, so if you enjoyed, stay tuned for the next one. It should be in 2 to 3 weeks' time. It will be on a Common Voices segment. So thank you for your Tavia moment, cuz that was actually, I can't really beat that at the moment. I can't think of a Tavia moment for myself now. That was just way too funny. I'm just thinking of these kids locking you up.
Yeah.
So
another day in my life.
Another day in the life of a teacher.
Yeah.
Yeah, so we're coming to an end in today's episode. And firstly, I just want to say thank you for listening. Thank you to Common Voices for giving us the space. I hope you enjoyed our first show.
This is Sisters Daragam, our stories, chaos, culture, and everything in between.
From Germany
and Singapore.
We'll see you next time.
Seri bye and Nandri.
Bye. We'll be right back.
erstmal, schön, dass ihr da seid. Bashir ist mein Name, bin Mitglied bei Common Voices. Common Voices ist eine mehrsprachige Sendung von Korax. Und wir haben auch entschieden, bei diesem coolen Projekt hier mitzumachen und dann so einen Film zeigen. Nachbarn auf Kurdisch Jiran ist ein kurdisches Film und erzählt halt so vom 1890er Jahre so. Und da erzählt halt so die Unterdrückung von einem Regime, die halt auch damals, sage ich mal, ohne freiwillige Wahlen an der Macht war. Warum dieser Film? Gibt es zwei Gründe, warum ich den Film ausgewählt habe. Erstes Grund, weil ich selber auch viele Momente aus diesem Film erlebt habe und auch viele Kinder, sage ich mal so, viele Generationen das, was in der Film erzählt wird, schon erlebt haben. Und die, also der Film an sich ist auch von voll wahre Geschichten. Zweiter Grund ist, wir haben bald Landtagswahlen. Man konnte das halt auch zusammen so irgendwie binden. Wie gesagt, denn AfD ist genauso eine extreme Partei, genau wie Al-Baas-Partei. Und wie gesagt, die Bindung kann man sehr gut mal nachvollziehen. In dem, die Regime hat auch mal damals irgendwie versucht, so eine Spaltung durch Gesellschaft in Rojava verursachen. Und das war so, also ich sage es mal so, die viele Gebiete in Rojava waren so, dass das durch eine starke Zusammenleben stand. Da gab es Juden, Christen, Aramäer, Kurden, aber auch viele Araber, die in diesem Gebiet gewohnt haben, bis dass diese Partei an der Macht kam und dann halt auch irgendwie viele Juden, Kurden, Aramäer und Assyrer auch gefoltert hat, sag ich mal so. Wie gesagt, wir zeigen jetzt dann mal Film und am Ende, wenn das dann mal halt auch die Möglichkeit gibt, gibt es auch noch mal so eine Diskussionrunde, wenn ihr mal Bock drauf habt. Ja, wenn ihr Fragen habt, können wir auch gerne mal nach dem Film darüber sprechen. Also wie gesagt, der Film ist halt auch voll von wahren Geschichten, die damals erlebt wurden. Ja, dann sage ich erstmal viel Spaß beim Zuschauen.
Genau, also irgendwie so Schicksale, die ich so, also die ich empathisch nachempfinden kann, wenn ich den Film sehe, aber wo ich, also ich mich dann so gefragt habe, so okay, also ich habe so das Gefühl, ich habe so meine Päckchen aus meiner Kindheit mit mir rumzutragen, aber das fühlt sich dann so im Vergleich zu dem, was ich im Film gesehen habe, so wie egal an oder so sehr, sehr, sehr soft irgendwie. Ja, das finde ich irgendwie krass.
Hey, hallo. Ich habe den Film nicht komplett geguckt, weil ich immer mal wieder aufgestanden bin und weggegangen bin und geraucht habe oder irgendwie so. Aber das, was ich gesehen habe, für das, also es hat, ich war immer so ein bisschen 6-7, weil einerseits fand ich es ultra, ultra stark, so mal eine Perspektive zu bekommen, die ich irgendwie noch nicht hatte oder noch nicht so tief reingucken konnte. So super komplex, super viel hat der Film aufgemacht, super viele Schichten an Themen und hin und her auch damit. Also der hat mich, sage ich mal, immer wieder in unterschiedliche Positionierungen gebracht, die auch irgendwie so konträr sich gegenüberstanden. Das war spannend. Und ich glaube, ich will mir den auf jeden Fall noch einmal angucken und vielleicht auch noch öfter. Also ich würde den auch gerne irgendwie teilen, glaube ich.
Also von wann ist der Film? Der ist ja relativ neu, 2015 oder so.
Der Film wurde 2021, denke ich, aufgenommen und gemacht, ja.
Es ist nicht so lange, aber die Zeit, Filmen spricht vom 1980, 1990. Also so Anfang, wo Al-Baas Regime an der Macht kam. Das ist so ein paar Teile, die über zwei Länder, ja. In Irak war Saddam al-Hussein der Führer von Al-Baas Partei und in Syrien auch. Die waren aber auch eigentlich mit einander überhaupt nicht einverstanden. Da gab es halt auch Konflikte zwischen die beiden Parteien in Irak und in Syrien. Ja, aber so die klein genannt und halt so diese, da wurde halt so, ja. Das war arabische Partei, die halt so Syrien regiert hat. Also man muss auch sagen, diese Partei hat nicht nur Kurden unterdrückt, wie gesagt, die hat auch Araber selbst unterdrückt, aber auch die Christen und Aramäer, Assurer, Juden vor allem. Wenn man heute in diesem Gebiet mal geht, da findet man überhaupt keine Juden. Die sind schon seit Jahren lang, sag ich mal, geflüchtet, wie wir auch in dem Film gesehen haben. Ja, was ich damit sagen will, wir sprechen halt so von einer Partei, die auch, sag ich mal so, diese Araber-Sein genutzt hat, um ihre dreckige ja, Ideologie auszuüben. Also hauptsächlich geht es um Macht, um eine einiges arabische Stadt sozusagen. So wurde das behauptet. Vom Saddam al-Hussein weiß man ganz genau, was das war. Also Saddam al-Husseins Ziel war mehr oder weniger eine starkes arabisches, also starke arabische Länder, die einig sind, die halt auch gegen, sage ich mal so, die mächtigen Länder wie Israel, Amerika und Europa dann halt auch kämpfen und auch in der Lage sein, auf ihre Angriffe, falls das passieren würde, zu reagieren. Aber auch auf Iran haben wir vergessen. Saddam al-Hussein hatte auch jahrelang Krieg mit Iran gehabt. Und ja, also wie gesagt, es ist sehr lange Geschichte, aber generell diese Ideologie war halt so hauptsächlich Machtideologie, dass die halt denen wichtig ist, dass diese Familie, ob Assad ist, Saddam al-Hussein-Familie ist, an der Macht weiterzubleiben. Ja, wie gesagt, übrigens, Assad ist der Vater von Bashar al-Assad, der 2024 in Syrien gestürzt wurde. Also damals war der Vater und später, nachdem Vater gestorben ist, wurde das an den Sohn Bashar al-Assad weitergegeben. Ja, in Irak war das anderes, weil Saddam al-Hussein dann halt so irgendwann 2003 so ungefähr, wurde dann halt so vom Amerikaner festgenommen und dann halt so hingerichtet. Da war so Ende die Baas al-Partei, also die Al-Baas-Partei. Und seitdem versuchen halt so die Iraker ihre eigene Selbstverwaltung zu gründen, was auch nicht so ganz gut klappt, weil ja, in Irak ist halt so auch kompliziert, weil da Iran sehr große Einflüsse hat. Der Film auch, also wie gesagt, manchmal, wenn ich halt so Kurdistan anschaue, da frage ich mich, es ist so eine krasse Region. Viele denken, dass halt so der Traum von Kurden ist halt so ein eigenes Land zu haben. Das ist eigentlich nicht nur ein eigenes Land zu haben. Ich meine, in Syrien, in Irak und in Iran haben auch die Menschen ein Land. Die haben auch syrische Pässe, die haben iranische Pässe, wo man halt so sich ausweisen kann. Aber fühlen die Menschen da wohl? Sind die Menschen da frei? Dürfen die Menschen sich selbst verwalten? Das ist die Frage. Und das ist halt so das Größte, selbst wenn eine Kurdistan gäbe, aber so wie eine Baas-Partei Kurdistan regieren würde, dann würde ich auch diese Kurdistan, dieses Land ablehnen, sage ich mal so. In einem Land, wo die Menschen sich nicht selbst verwalten und halt auch politisch teilnehmen, dann ist dieses Land auch von Kurden gar nicht gewollt. Also nur auch für euch zur Info, Kurdistan nach dem Ersten Weltkrieg wurde halt so zu vier Teile verteilt. Das, was auch im Film erwähnt wurde, dass halt so französische und England-Soldaten kamen und halt so diese Zaun gezogen haben. Und seitdem ist das zu, ja, Rojava. Also so Ähnliches kann man sagen. Und bei uns hat das Silvio-Vertrag oder Sykes-Picot-Vertrag genannt. Da, wo heute die moderne Türkei gegründet wurde und vieles versprochen wurde, aber nichts davon, ja, stattgefunden hat. Und wie gesagt, also Rojava ist die kurdische Gebiete in Syrien, Rojhelat sind die kurdische Gebiete in Iran. Ja, da sind sozusagen Ost, die wurden dann nicht sozusagen Ost-West-Kurdistan genannt, ja, Nord und, ja, da gibt es halt Baku in Türkei und Bashur ist in Irak. In Irak nach dem Sturz von Saddam al-Hussein ist auch offiziell anerkannt alles Region, sag ich mal so, Autonomie.
Also ich bin ja in Iran aufgewachsen,
ja.
Und es gab so Momente in dem Film bezüglich Antisemitismus und wie die so damit aufwachsen, so diese Idee von Israel so richtig zu hassen. Ich bin genauso aufgewachsen. Wir standen wirklich so in Reihe in Schulen und müssten täglich rufen, Tod auf Israel und Juden. War das bei euch auch so?
Das war auch genau so, da hast du recht. In Iran war es auch so, denn auch an sich der Mullahs Regime ist auch sehr nah vom Assad Regime ist. Also die sind auch so irgendwie durch, sag ich mal so, denke ich, Religion und auch Verwandtschaft sehr nah voneinander. Und bis zu Sturz von Assad-Regime in Syrien war Iran auch in Syrien mit ihren Soldaten. Ja, das war auch bei uns so. Also uns wurde auch schon, seitdem wir in der Schule waren, also wie gesagt, das, was der Kind erlebt hat, haben wir auch genauso erlebt. Das wurde uns schon seit gebracht. Und das ist halt auch diese Ideologie, was ich auch vorhin genannt habe. Es wurde nur gesagt, es gibt nur in diesem kompletten Nahen Osten einen Mensch, der halt so gut ist, und das wäre der Araber. Sozusagen. Und der Araber soll hassvoll gegen Juden sein. Wir sind komplett dagegen, dass eigentlich ein Land wie Israel stattfindet. Und so hat, auf diesem Prinzip hat dieser Regime sich weiter verbreitet. Also es wurden wirklich mal sozusagen, hätten wir unsere Kinder, unsere Eltern zu Hause nicht gefragt und erzählt, hey, heute ist in der Schule so und so passiert, hätten wir das gar nicht mitbekommen, ob das eigentlich wahr ist. Und das haben wir auch, manche Kinder haben im Film ihre Eltern gefragt, wie Shero, aber manche Kinder haben einfach diese, was gehört wurde in der Schule, einfach mitgenommen und auch selber weiter ausgeübt, was mit Katze passiert wurde zum Beispiel. Und wie gesagt, ich hatte den Glück, dass ich immer mit meinen Eltern darüber gesprochen, und mein Vater hatte sehr guten Spruch, was er damals immer mehr zu mir gesagt hat. Schule sind da, um die Alphabet zu lernen. Den Rest zum Leben lernt man bei uns auf der Straße. Und so habe ich sozusagen weiter auch, war für mich eine klare Regel, was die Lehrer in Politik und Geschichte erzählen, sind nur Blödsinn. Also bei mir halt auch dieser Schulprozess, Grundschulprozess war sehr lange. In der ersten Klasse konnte ich halt auch überhaupt kein Arabisch. Da saß ich auch wie Shero da, und ich habe auch da, gab es Zeiten, wo ich Kurdisch gelernt habe zum Beispiel, ob ich da irgendwie auf Klo gehen darf, und wurde auch davor bestraft, dass ich das nicht in Arabisch aussprechen konnte. Am Anfang hat das auch irgendwie so diesen langen Prozess selber überlegen gebraucht. Dann hat man irgendwie mit Mitschülern darüber geredet. Ich hatte zum Glück Geschwister, die älter als ich waren und auch in gleiche Schule, wo ich war. Und in der Pause habe ich mit denen irgendwie darüber gesprochen. Bei mir gab es halt so zum Beispiel einen Moment, wo ich meinen Namen in Arabisch nicht schreiben konnte. Und eigentlich der Lehrer unbedingt wollte, dass ich meinen Namen in Arabisch schreiben soll. Und habe mich halt auch die ganze Zeit, ich will eigentlich diese Sprache gar nicht lernen. Also ich habe schon eine bereite Sprache da so. Und irgendwann hatten die Mitschüler und Bruder, Geschwister in der Schule keine Antwort auf die Fragen. Da wurde man gezwungen, so die Fragen ganz klar Erwachsene zu stellen. Und Erwachsene spricht man halt so von Eltern, weil halt so die näher vom Kinder sind. Und das war so, ja, da war dann so die dritte Klasse, vierte Klasse war so eine Phase, wo ich eigentlich gar nicht mehr gecheckt habe. Die Lehrer erzählen was, im Buch steht da was. Eltern erzählen was, wenn das, was in der Schule erzählt wird, gar nicht stimmt, warum gehen wir überhaupt zur Schule eigentlich? Warum hören wir überhaupt zu? Bis dass ich dann halt so diese ganze politische Prozesse, was auf Kurden ausgeübt wurde, gecheckt habe, hatte ich mal so dann viel Zeit gebraucht, und danach habe ich gesagt, es ist wirklich so, es ist mir sowas von egal, was in der Schule erzählt wird. Und wie gesagt, was Geschichtefächer geht und Politikfächer geht, waren in Syrien und in Irak sehr umfangreich. Da hat man über die, sage ich mal so, islamische Kriege geredet, erzählt und geklärt, bis zu Zweiten Weltkrieg, sage ich mal so. Da hat man von vieles geredet, da hat man von Salahaddin al-Ayyubi geredet, und da wurde halt so auch Salahaddin al-Ayyubi als Araber, ein islamischer Held, dann halt so geklärt. Wo zu Hause gesagt wurde, ja, Salahaddin hat zwar so vieles gemacht, es gab schlechte, aber auch gute Dinge, die er gemacht hat. Und so hat man, also da war am Anfang halt so Fragen stellen, da gab es irgendwann Zeit, wo man diese Antworten alle zusammen so vergleicht und dann mal selber analysiert und entscheidet, was richtig und falsch ist.
Wenn du heute Menschen hier in Deutschland oder in Europa triffst, die in der Diaspora oder im Exil leben, die ja aus den verschiedenen Ländern, in arabischen Ländern auch hier sind. Was ist so deine oder eure Erfahrung in der Begegnung mit vielleicht auch einer Generation, die älter sind als ihr, von dem man ja ausgehen kann, dass sie ideologisch auch durch dieses Schulsystem gegangen sind und so? Sind das Streitpunkte? Ist es dadurch, dass die Leute auch alle gegangen sind, irgendwie so, dass man häufiger hier Menschen trifft, die ähnlich eine Einstellung haben und sagen, okay, das war alles Bullshit und so? Oder wie viel von dieser Ideologie ist auch hängen geblieben und ist vielleicht auch einfach im Unterbewusstsein so drin? Also das sind ja auch Sachen, meine Eltern sind in der DDR groß geworden. Die wussten auch, dass das, was sie in der Schule gelernt haben, Bullshit war. Aber trotzdem haben sie heute politische Einstellungen, die irgendwie nicht so ganz... Also wo ich mir denke, so, warum glaubst du so, warum empfindest du so, das kann doch nicht sein, das ist doch nicht rational, das ist doch komplett dämlich einfach, das ist doch einfach nur das Ergebnis dieser ganzen Brainwash-Scheiße über Jahrzehnte so. Was ist eure Erfahrung, wenn ihr heute mit Menschen redet, die entweder viel älter sind oder vielleicht auch Leuten, die viel jünger sind, die von ihrer Oma, Opa jeweils wieder Stories gehört haben oder so, die auch so ein bisschen Nostalgie sind so, und dieses arabisch stolze Arabischsein und sowas. Wie bewertet ihr das? Bisschen komplexe Frage.
Also ich fange erstmal so bei kurdischer Community an. Was die ältere Generation immer wieder so uns erzählen, spricht uns eure Sprache, achtet darauf auf, dass ihr nicht assimiliert wird. Ältere Generation wollen eigentlich nicht, dass wir so politisch jetzt aktiv sein und diese Kulturgüter alles Hass gegen andere Kulturen nutzen, sondern dass wir das einfach behalten und weitergeben. Denn eigentlich, Muttersprache ist eigentlich nicht nur eine Sprache, mit der man mit seinen Geschwistern sich verständigt, sondern halt so, sag ich mal so, diese Anwesenheit von meiner Mutter. Also zum Beispiel, ich habe ab und zu in der Schule Witze auf Kurdisch gemacht und da wurde ich kritisiert, warum ich diese Witze nicht doch auf Arabisch mache. Und da habe ich ganz klar gesagt, die Witze, was meine Mutter darüber nicht lachen kann, sind für mich halt auch so sinnlos zu erzählen. Das war so in der kurdischen Community. Es wird immer wieder gesagt, passt auf eure Kultur auf. Das ist aber keine Nationalstolz, sondern halt so Angst, um die komplett zu verlieren. Und es ist halt so vom älteren Generation, wir haben jahrelang davor gekämpft, dass wir die einfach euch weitergeben, dann sei einfach treu zu diesem Sprache so. Was dann halt so Ideologie vom anderen, sage ich mal so, ob das Araber sind, Iraner sind, ich komme viel, da ich gut Arabisch kann, genauso wie Kurdisch, komme ich auch viel mit arabischer Community so in Diskussion, vor allem so über Politik. Und da kann ich ein sehr gutes Beispiel nennen, die übergehende Regierung in Syrien und Sturz von Assad-Regime. Da kommen wir so manchmal in Diskussionen. Wir sind alle uns einig, ob du Kurde bist, Assura bist, Aramäer bist, Jude bist. Assad-Regime war ein diktatorisches Regime, sehr extrem. Jeder hatte darunter gelitten, ob das Araber ist, Kurde ist. Und ist jetzt die HTS-Regierung da, ist, ich sage es mal so, das größte Hauptproblem, dass man aus der Geschichte nicht lernt. Dass man immer die Fehler auch bewusst oder unbewusst irgendwie wiederholt. Und da wurde ein Regime in Syrien, so übergehende Regime, so gegründet. Ja. Und die HTS-Regierung hat sehr, sage ich mal so, ist bekannt mit ihrer Vergangenheit. Die war so Mitglieder bei Al-Qaida, die waren bei IS. Kurz nachdem sie übergehende Regierung in Syrien gegründet haben, da gab es halt so Massaker gegen Alawiten, gegen Drusen und dann später gegen Kurden. Und die Minderheiten haben immer wieder zu, sage ich, Mehrheiten gesagt, wir haben diese Erfahrung schon mal gemacht. Wo Assad an der Macht kam, haben wir alle so gejubelt, wir haben jetzt linke Menschen an der Macht, die würden eine soziales Staat gründen, wo alle zusammenleben. Das war aber gar nicht so. Lass mal jetzt sicher gehen und das alles so laut Verfassung regeln. Dass die Verfassung hier ist, ganz oben ist und Politiker, die an der Macht sind, unter der Verfassung ist. Verfassung soll heilig sein, dass keiner das ändern kann. Da war enttäuschend, dass halt so diese, obwohl man schon diese Erfahrung gemacht hat, das wurde gar nicht berücksichtigt und gesagt, uns wichtig ist, dass Assad-Regime gestürzt ist. Nein, das ist nicht nur das wichtig. Also Person an sich ist gar nicht wichtig. Das komplette System und Ideologie ist viel wichtiger. Und es bringt mir ja nicht, dass jetzt Al-Shara an der Macht ist, aber an sich die Verfassung sich nicht geändert hat und noch schlimmer wurde. Dass die alles offizielle und einzige Sprache von Syrien nur Arabisch ist. Dass Frauen in Syrien, sage ich mal so, politisch sehr eingeschränkt Teilnahme haben. Mit der Aussage, die sind biologisch nicht in der Lage, ganztätig politisch sein. Dass Männer und Frauen gleichzeitig in einem Krankenhaus nicht arbeiten dürfen oder in einem Aufzug zusammen gleichzeitig sein. Und da sprechen wir halt so von solchen Punkten, wo man halt so sagt, ich finde es schade, dass wir so jahrelang Krieg gehabt haben und Außergeschichte nicht gelernt haben. Ja. Und das hat natürlich auch deren Einfluss, dass diese Regime sehr eine große Hass, aber auch Ideologie in Menschen so, sag ich mal so, gepflanzt haben. Und das hat aufgewachsen. Das braucht jahrelang, bis dass diese Menschen diese Ideologie loswerden. Menschen wollen das eigentlich auch gar nicht. Aber das ist so automatisch da, was jahrelang hier so im Kopf, sag ich mal, ja. Ja. Also ich glaube, das müssen wir auch, also es reicht auch nicht, dass wir das hinterfragen, das müssen halt auch die anderen Menschen, die eigentlich das einfach weiter vom Regime weitergeben zu ihren Kindern, die müssen auch selber hinterfragen, weil die ganze Zeit denken wir im kompletten Nahen Osten, also vor allem so Syrien, Iran, Türkei, dass das Problem, die Regime haben Recht, weil die vermeiden, also die kämpfen gegen Kurden, die haben Recht, weil Kurden wollen unser Land verteilen. Das ist aber halt, also das ist komplett nicht das Problem. Ich sag's mal so, die Iraner, die halt so gegen Iran-Regime sind, die wollen unsere nette, respektvolle Gesellschaft versauen. Die leben in Europa. Wir leben halt so jetzt hier unter diese heilige Religion. Wir haben unsere religiöse Werte. Ich will gar nicht, dass meine Tochter ohne Kopftuch irgendwie auf der Straße geht. Und wenn die an der Macht sind, dann wird dann ist es auch möglich, dass wir eine Frau mit Bikini See sehen, am Strand sehen. Und ohne diese Regime, ob das Al-Ba'ath ist, ob das türkisch oder iranisch ist, dann werden die Kurden das komplette Land zerstören und dann werden die ihre Zaune mal ziehen. Das ist aber halt auch komplett sinnlos. Und das meinte ich damit. Das kurdische Konflikt und Problem ist nicht da. Also es ist nicht, um eigenes Land zu haben. Die Personen, die gerade an der Macht sind, sind nicht heilig. Das Heilige ist dieses Zusammenleben, was Menschen eigentlich erschaffen wollen. Heilig soll es sein, dass halt so ein Gesetz, eine Verfassung da ist. Das halt so diese ganze Minderheiten und Mehrheiten schützt, aber auch gleichzeitig regelt, dass die dann halt so friedlich miteinander zu leben. Und das ist halt so, also Menschen haben ein komplett falsches Bild von Freiheit und auch Freisein im Kopf. Das hat auch jahrelang, wie gesagt, durch solche Regime im Kopf irgendwie gelocht, dass hier so, guck mal, ohne uns wird eure Religion komplett am Arsch sein. Ohne uns wird euer Land vom Kurden komplett auseinandergenommen. Guck mal, die Iraner, die jetzt im Exil leben, haben komplett eine andere Bildung von Europäer oder vom Westen. Und die werden dann diese Offenheit noch bei uns bringen. Das wollen wir aber gar nicht. Und natürlich, da kommt halt so dieser Machtkampf nebenbei, was halt so die iranische Regime so unbedingt mal im Nahosten, aber halt auch auf der ganzen Welt, aber auch die syrische spielen wollte. Viele denken eigentlich, zum Beispiel Saddam al-Hussein kann alles ein sehr gutes Beispiel nehmen. Viele denken, dass Saddam al-Hussein gestürzt wurde, weil er halt so Minderheiten unterdrückt hat. Nee, der wurde hingerichtet, weil sein Ziel war halt so, auch eins der mächtigsten zu sein, aber auch gleichzeitig unabhängig vom Europa, Amerika und Israel sein und zu sagen, in der Lage sein, Israel zu vernichten, Amerika zu vernichten.